Ein wunderschönen guten Morgen hört Inside. Moin, ich bin der Micha und heute Morgen habe ich einen wunderbaren Gast am Start, und zwar den guten Marvin. Guten Morgen.
Wir reden über Japanokram, wir sind zusammen. Hallo Micha.
Hallo, grüß dich. Und du magst das nicht.
Ich mag das nicht,
ja. Das ist ein Twitter-Account.
Ja. Ja. Den Witz hat, glaube ich, Manu auch bei meinem ersten Mal bei euch gebracht.
Ja, warum? Warum hast du diesen Tweet, Nickname?
Das ist super dumm, weil ich immer schon schlecht darin war, mir Nicknames auszudenken. Und dann habe ich mich bei Twitter angemeldet und dann war ich so, ich mag das nicht mehr, Sachen auszudenken. Weil meine anderen Namen, so der PSN-Name, der ist halt Dragonfire. What? Oh. Ist halt, nein, mach das nicht. Das war mein zwölfjähriges Ich, der wahrscheinlich irgendwann diesen Account erstellt hat. Und ich war so, na komm, ich mag das nicht. Aber irgendwie über die Jahre habe ich ihn sehr lieben gelernt. Und ich mag das nicht.
Ja, aber du nörgelst gar nicht so viel, wenn man mal ganz ehrlich ist.
Gar nicht.
Deswegen ist das ja auch so merkwürdig, dass du, dass du diesen Namen hast. Aber es hat tatsächlich gar nichts mit deiner Einstellung zu Spielen zu tun.
Nein, wir lieben Videospiele. Vor allem JRPGs.
Ah. Ja, wo findet man dich denn? Das ist jetzt eine perfekte Überleitung, nochmal kurz über den Blog zu sprechen.
Genau, wir machen auch einen wunderschönen Podcast, die Runaways, kann man sich anhören. Vor allem würde ich jetzt einfach mal sagen, frech Werbung machen, weil wir über JRPGs sprechen. Und wenn das jetzt jemand hört, der JRPG-Fan ist, ist ja auch ein Format, wo man dich bald in ferner Zukunft noch hören wird, wo du mir einen kleinen Einspieler zugesagt hast. Final Fantasy, wir haben Chronicles, ganz großes Format, wo wir über alle Final Fantasy Teile sprechen. Jeder Hauptteil kriegt einen eigenen Podcast. Riesenformat, macht uns aber sehr viel Spaß, mache ich zusammen mit der liebevollen Mine. Und das ist sehr, sehr viel Spaß und wir sind jetzt bei Teil 6 mittlerweile, haben also noch ein gutes Stück vor uns, aber die Teile danach hat man natürlich dann alle schon mal gespielt und dann geht es schneller. Und ja, aber es macht ganz, ganz viel Spaß und deswegen das meine große Empfehlung für diese Insert Moin Folge. Hi!
Yay! Und bevor wir da überhaupt zu kommen, auch hier von meiner Seite aus mal hier ein shameless Plug. Und zwar habe ich für GameStar Plus, das ist dieses Abo-Format, habe ich vor, ich glaube, 2 Wochen einen Artikel veröffentlicht. Der dreht sich auch über JRPGs, jetzt, wo wir gerade hier schon bei dem Thema sind. Genau, und da habe ich über einen Zeitraum von ungefähr 3 bis 4 Monaten mit verschiedenen Entwicklern von JRPGs gesprochen. Oh, also die Leute, die Dragon Quest gemacht haben und einem Setsuna und so, also Toko RPG Factory und auch die von Octopath Traveler sind dabei. Und habe aber gleichzeitig aber auch Leute gefragt, die gar nicht aus Japan kommen, sondern halt als europäisches Team JRPGs entwickelt haben. Allen voran habe ich da auch meinen Kollegen gefragt, beziehungsweise meinen Chef eigentlich, Kollege ist vielleicht. Also das der bei Rainbow Skies das Ganze verantwortet hat, da habe ich ja die Geschichte zugeschrieben, dann habe ich zum Beispiel auch für ein paar Zitate da reingeholt und so. Und das ist ein ziemlich umfangreiches Ding geworden. Ich glaube, das ist so ungefähr 10 Seiten lang. Und da wird drüber auf eingegangen, was so ein JRPG ausmacht, wo das kulturell verankert ist und so weiter. Und wollte ich an dieser Stelle nochmal erwähnen. Also ist bei GameStar Plus, ich glaube, ist mittlerweile jetzt ein bisschen weiter runtergerutscht. Aber könnt ihr mich ja, also wenn ihr den Link nicht findet, dann einfach nochmal Bescheid sagen. Aber das ist halt in diesem Plus-Bereich. So.
Ich kann mich noch an den Tweet erinnern und war so, boah, wie hat er das denn geschafft? Wie hat er mit den ganzen Leuten geredet? Mega, Neid.
Jojo. Ja, das hat ein bisschen gedauert, aber das mit den allen habe ich dann gesprochen. Sind auch alle sehr,
sehr
cool.
Sehr cool.
Ja. So, JRPG ist ja auch so ziemlich das Thema. So, jetzt mache ich mal zur Feier des Tages, weil wir über mein Lieblingsgenre, ja, fast, Survival Horror, ja, das streitet sich mit Survival Horror, aber eins meiner Lieblingsgenres. So, erstmal eine Dose Uluduck aufgemacht und er ist überhaupt nicht japanisch, ne? Aber das ist, macht ja nichts. Und wir reden heute über ein, ja, JRPG, aber eigentlich einem Add-on zu einem JRPG, und zwar Xenoblade Chronicles 2 Torna the Golden Country. That's a mouthful. Ist ein langer Titel. Kurzfassung ist, dass das ein Standalone-Spin-Off zu Xenoblade Chronicle 2 ist, das jetzt im August, ne? Oder September, ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall vor ein paar Wochen rausgekommen ist. Und das erzählt die Vorgeschichte zu Xenoblade Chronicle 2. Aber dadurch, dass es Standalone ist und man das komplett ohne das Hauptspiel spielen kann, ist es insofern fast schon wie eine kleine Mini-Version von Xenoblade Chronicles. Und deshalb halt auch auf jeden Fall, also nicht für Freunde des Originalspiels, sondern halt aber auch für Leute ein ganz interessanter Einstiegspunkt, weil man dort, also wenn man sagt, okay, das Hauptspiel ist mir ein bisschen zu riesig erstmal, ich weiß jetzt nicht so genau, ob mir das jetzt gefallen könnte oder so, dann wäre das kleine Spin-Off auf jeden Fall so ein ganz guter Einstiegspunkt, damit man sich da ein bisschen reinschnuppern kann, weil das kostet auch deutlich weniger als das Hauptspiel. Und wenn es die Vorgeschichte ist, dann spoilert man sich ja wahrscheinlich hoffentlich nicht zu hart, was nicht ganz stimmt, das werden wir gleich sagen. Aber so jedenfalls der Gedanke. Also, ne, jüngst für Switch erschienen, Switch exklusiv, das schon mal so als Einführung. Und das, lieber Marvin, ist gut oder schlecht?
Jetzt sagst du ganz, ganz viel. Was ich zum Beispiel noch hinzufügen würde, wäre, dass auch Season Pass Leute das haben. Also sobald man den Season Pass hat, kann man auch Golden Country spielen, finde ich das ganz wichtig, dass man sich das nicht nochmal extra holen muss.
Und der Season Pass ist auch mit dabei. Also wenn man die Retail-Version erwirbt von Torna, dann kann man, dann ist da so ein Download-Code dabei und da sind alle Download-Inhalte von whatever, Kostüme und der ganze Scheiß. Also alles, da ist irgendwie so ein Code dabei, da kriegt man also bis zu dem Punkt alles, was veröffentlicht wurde, kriegt man halt auch quasi in einfach.
Ja, jetzt hast du auch schon so ein bisschen eine Frage so ein bisschen beantwortet, die ich mich selber noch nicht wirklich getraut habe zu beantworten. Ich habe dir das gerade eben im Vorgespräch schon gesagt, so ich habe als Vorbereitung für den Podcast hier schon so ein bisschen meine Mats, weil wir Matzen reviewen, angefangen zu schreiben und so, und ich wollte damit aufhören, wie oder ob Leute das spielen sollen als Einstieg oder entsprechend doch mit dem Hauptspiel und das Sequel nachhauen sollen. Ich finde, es ist super schwer. Können wir wahrscheinlich gleich noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen, weil, ne, wie du schon sagst, man nimmt sich Sachen vorweg und so. Aber insgesamt ist Torn of the Golden Country meiner Meinung nach schon cool, aber es hat durchaus auch viele Fehler, kann man, glaube ich, so sagen. Mhm. Ich weiß gar nicht, wo würdest du am liebsten einsteigen, weil es gibt so viele Punkte gerade. Ich weiß nicht, wollen wir vielleicht einfach mal mit der Geschichte anfangen?
Genau. Jetzt kommt diese Logo-Einblendung in einem Very-Video. Story. Also ganz, ganz, ganz simpel, oder? Das ist aber meistens so, dass es so unterteilt wird. So, jetzt kommt der Story-Part. Und wie gesagt, Vorgeschichte. Also, das wird jetzt ein bisschen kompliziert, das zusammenzufassen für Leute, die Xenoblade Chronicles nicht kennen. Ich sag's mal so.
Super schwer.
Pass auf, ich versuch's mal. Also das ist, Xenoblade Chronicles spielt in einer Fantasy-Welt, wo es keine, wo es ein riesiges Wolkenmeer gibt. Also das ist so eine Mischung aus Wasser und Wolken. Und dort schwimmen, kann man nicht so genau sagen, riesige Kolosse durch die Gegend. Die sind so gigantisch und so groß, dass auf deren Rücken und auch auf anderen Körperstellen ganze Landschaften entstehen. Also da sind wirklich komplett Wiesen und da stehen Städte und so weiter. Da leben halt ganze Zivilisationen drauf. Und das ist so erstmal die große Ausgangslage von dieser gesamten Welt. Und Xenoblade Chronicles 2, also das erste Spiel, das Hauptspiel, das letztes Jahr im Dezember, glaube ich, rausgekommen ist, das erzählt die Geschichte von einem Jungen. Der ist Taucher, also es gibt den so einen Job, dass man halt in diesem Wolkenmeer Sachen tauchen kann, um Schätze zu finden und whatever. Und der gerät dann an einen Auftrag, wo es darum geht, so einen sonderbaren Sarkophag zu bergen. Und da sitzt so ein Mädchen drin, das ist Pyra, die anscheinend da seit Hunderten von Jahren geschlafen hat. So ein bisschen wie, wie heißt das Märchen? Ach, liegt mir jetzt auf der Zunge.
Dornröschen,
genau. So ein bisschen wie Dornröschen. Und die beiden gehen eine Seelenverbindung ein. Und was er zu dem Zeitpunkt nicht wusste, ist, dass sie eine Klinge ist. Klingen sind Gestalten, das sind so etwas wie vermenschlichte Waffen. Also das sind, wenn sobald sie sich mit einem Meister verbinden, kämpfen sie quasi in Verbindung mit einem Energiestrahl zusammen im Kampf. Das ist ein ganz weirdes Konzept, aber das schon mal so als Ausgangslage. Und die ganze Welt ist voll mit Leuten, die in irgendeiner Form eine Klinge dabei haben. Manche Leute können das einfach nicht, die haben nicht das Talent dafür. Andere Leute, da gibt es so Steine, die so, die resonieren und wo diese Klingen rauskommen, die bekommen dann halt quasi so etwas wie eine Gestalt neben sich gestellt, die sie dann von fortan beschützt. Und das Verhältnis zwischen Klinge und Meister ist nicht so, wie es jetzt klingt. Also es ist nicht immer so, dass der Meister grundsätzlich jemand sein muss, der immer sagt, wo es jetzt lang geht, sondern das ist ganz individuell von den Personen abhängig. Also zwischen Pyra und dem Jungen, ich habe seinen Namen leider vergessen.
Rex.
Aber diesen Rex, genau. Also zwischen Pyra und Rex ist es eher so eine Bruder-Schwester-Beziehung. Rex ist halt auch noch relativ jung, der ist irgendwie 13, 14 oder was und Pyra wirkt ein bisschen älter. Und man lernt dann später noch andere Leute kennen, die dann auch eine Klinge haben. Und bei manchen ist es ein militärisches Verhältnis, bei manchen ist es ein wirklich sehr freundschaftliches Verhältnis, bei manchen ist es ein sehr distanziertes Verhältnis. Das kommt mal drauf an, wie die Leute so sind. Und das ist so ein bisschen die auch so dieser Subtext, den Xenoblade Chronicles 2 hat. Also da geht es natürlich darum, dass die Welt gerettet werden muss und so JRPG-Kram, den man so kennt. Aber eigentlich geht es um diese Beziehung zwischen diesen Leuten und die Verantwortung, die sie sehen. Und Krux von dem Ganzen ist, dass sehr viele Leute Pyra fangen wollen, weil Pyra eine sehr, sehr, sehr mächtige Klinge ist, die auch Sachen gemacht hat, an die sie sich selber gar nicht erinnern kann. Aber viele Leute sind hinter ihr her. Und Rex ist so jemand, der sagt, nö, Pyra ist ein Mensch und ist es nicht einfach eine Waffe und kein Gegenstand. Und solange ich lebe, werde ich alles dafür tun, dass wir uns gegenseitig beschützen. Und Pyra ist halt stark und kann kämpfen, aber Rex ist halt aber auch für sie verantwortlich insofern, weil er ja der Meister dieser Klinge ist. Und die beiden, zwischen den beiden ist eine freundschaftliche Beziehung. Und ja, so einfach ist es dann natürlich nicht, weil es nämlich Ereignisse gibt, die 1000 Jahre zurückliegen und in denen Pyra in einem komplett anderen Kontext steht. Und jetzt wird es schwer gefährlich. Sollen wir das ein kleines bisschen anspoilern?
Ja, also ich würde jetzt mal, hast du ganz schön die Story nochmal umrissen von Xenoblade Chronicles 2. Ich würde mal hier jetzt einspringen in Torna, The Golden Country. Und zwar springen wir nicht 1000, sondern 500 Jahre zurück in die Vergangenheit und schauen uns quasi die Erinnerungen an von Pyras alter Ego, sag ich mal, um es mal non-spoilerhaft auszudrücken. Und es gab damals so etwas, das haben wir im Hauptspiel immer als den Aegis War kennengelernt. Also ein Krieg zwischen den beiden Aegises, also Pyra ist die eine Aegis und Malice ist die andere. Und diesen Krieg, den wir immer nur so aus Flashbacks kennengelernt haben, den erleben wir jetzt hier. Und da treffen wir auch einen Charakter, den wir immer nur so, er war mir immer wie so eine Märchenfigur. Er ist den Weltenbaum hochgeklettert und er hat mit einer Aegis resoniert und man hat ihn auch immer nur so mit Kapuze gesehen, nie sein richtiges Gesicht. Und immer wieder war die Rede von Adam. Und Adam ist diesmal zusammen mit seiner Klinge Pyra, beziehungsweise Pyras alter Ego, unterwegs. Aber, das finde ich ganz spannend, sind hier nicht Hauptprotagonisten. Also klar, sind fester Teil der Truppe, aber der Fokus liegt nicht auf ihnen, sondern auf einer Klinge mit seinem Meister, die wir auch aus dem Hauptspiel kennen, und zwar Jin. Jin ist eigentlich im Hauptspiel ein Antagonist. Hier allerdings ist er noch nicht böse. Vor 500 Jahren war er anscheinend eine nette Klinge, hatte eine Meisterin namens Laura, die aus sehr ähnlichen Verhältnissen stammt, und eine zweite Klinge, Haze, auch von Laura resoniert, wie man ja so schön sagt, in dieser Welt. Und die machen sich nicht nur auf, um irgendwie die Mutter von Laura zu finden, sondern sind eben auch als Söldner aktiv, sind dann an so einer Brandstelle, wo Malos eine Stadt zerstört hat, weil Malos ist irgendwie so auf dem Trip, so nach dem Motto, ja, der Mensch lebt nur, um zu sterben, warum katalysiere ich nicht diesen Vorgang? Und klar, Prinz Adam macht sich auf den Weg, um ihn aufzuhalten. Wir treffen auf Adam und schließen sich uns ihm an, weil, warum nicht? JRPG, wir retten die Welt. Treffen dabei aber auch noch auf Hugo, den König der, wie sagen, adrenianischen Armee. Ich weiß auch nicht, wie man das zu Deutsch ausdrücken soll. Ist auf jeden Fall so der König der Stadt, die auf Mordane, wird es glaube ich ausgesprochen, sich befindet. Und ganz wichtig, weil wenn man Hugo das erste Mal sieht, dann denkt man, den habe ich doch schon mal gesehen. Er sieht doch aus wie der König auch in Xenoblade Chronicles 2. Nein, da gibt es einen ganz wichtigen Unterschied. Und zwar, das ist Nier Nee, warte. Ich habe mir gerade eben noch aufgeschrieben. Warte. Lass mich ganz kurz nachgucken. Und zwar ist es nämlich so, die sehen sich wirklich, wirklich doll ähnlich. Aber Hugo hat sein Scheitel nach links, also das Pony nach links, und der aus Xenoblade Chronicles 2 hat ihn nach rechts. Ansonsten sehen sie exakt gleich aus. Das hat mich so lange verwirrt, bis ich es nachgeguckt habe. Diese Dreiergruppe, die alle natürlich dann auch ihre Klingen dabei haben, der aus Morbdane hat zum Beispiel natürlich dann auch Bridget dabei, eine königliche Familie, sage ich mal, die ihre Klingen immer weiter reichen, und so treffen wir immer wieder auf Bekannte und haben eben dieses ganz, ganz große Ziel, den bösen, bösen Malus zu besiegen. Aber ich glaube, detaillierter würde ich es fast schon nicht sagen, wenn man dann ganz, ganz viel vorwegnimmt.
Ja. Und ich glaube, dass man jetzt so eine ungefähre Vorstellung davon bekommt, dass Xenoblade Chronicles 2 eine sehr komplexe Geschichte hat und dass Xenoblade Chronicles 2 Torna the Golden Country diese komplexe Geschichte noch komplexer macht.
Ja.
Was ich geil finde. Also, nee, das ist jetzt gar nicht negativ und abwertend gemeint. Ich finde die super. Also ich finde, das ist so eine, das ist eigentlich mal wieder so ein japanisches Rollenspiel. Also ich habe letztens halt hier vor Dragon Quest gesessen und gedacht, ja, langweilig die Welt halt. Aber die hier, Xenoblade Chronicles 2, das ist alles so fremd und so seltsam und so exotisch teilweise auch, dass man dann wirklich das Gefühl hat, in eine neue, fremdartige Welt einzutauchen. Ich meine, allein das mit den Titanen ist schon cool. Kannte man aber natürlich schon von den ersten Xenoblade Chronicles, aber trotzdem ist immer noch ein super cooles Ding. Und ich meine, die Völker, die man da trifft, die sind seltsam. Die wie die Leute sich kleiden durch die Bank ist seltsam. Die Adligen sind alle seltsam. Die haben seltsame Schlachtschiffe. Die haben, das mit den Klingen ist ein seltsames Konzept. Die Klingen selber sind alle sehr, sehr individuell, haben einen Charakter und sind auch seltsam. Also das Spiel ist alles alles nur nicht üblich. Und das mag ich total an Xenoblade Chronicles 2. Das ist insgesamt ein total exotisch wirkendes Spiel, das total die Eier hat, einfach Sachen komplett anders zu machen. Und trotzdem aber eine Geschichte erzählt, die in sich schlüssig ist, die in sich funktioniert und nie vergisst, dass es eigentlich ja um Menschen geht. Also dass es ja immer irgendwie diese Beziehungsgeschichte ist. Und das ist eben halt auch eine Stärke von Torna, von dem Add-on jetzt hier, dass man gar nicht so sehr, also klar, es geht halt auch schon irgendwie ums Weltenretten und blablub, ne, und um diese große Story-Arc und so, aber eigentlich steht ja im Vordergrund, wie die Klinge und die Hauptprotagonistin, das ist, wie heißt sie denn nochmal, die Frau?
Laura.
Laura, genau. Ich bin sehr schlecht mit Namen. Dass Laura und, ja, und dieser Klingenmensch, der
Jin.
Der, also eigentlich müsste man ihn Sexy Jin nennen.
Sexy Jin.
der ist wirklich schon, der ist schon sehr, sehr hübsch. Sehr, sehr attraktiver Mann. Und der hat, und zwischen den beiden ist halt auch eine Beziehung. Da weiß man nie so, ja, romantisch vielleicht.
Nee, gar nicht.
Weiß ich nicht. Aber eher wirklich eine freundschaftliche Beziehung. Ne? Also
ja, auf man hat jeden
wirklich
Fall.
Das sehr, 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 sehr familiär. Das ist so das Erste, was ich dachte, so, okay, ist das eine romantische Beziehung? Das fragt man sich so am Anfang schon irgendwie, aber im Laufe der Zeit merkt man dann irgendwie doch, okay, das ist eine tiefe, innige Freundschaft, die beiden da haben. Und das Interessante ist, dass die Laura eben einen sehr, sehr lockeren Umgang mit Jin hat. Also sie sieht ihn gar nicht als Gegenstand, so ähnlich wie Rex. Also so wie Rex Para gesehen hat, sieht Tora ihn nicht irgendwie als Nutzgegenstand oder irgendwas, was da mitläuft oder so, sondern das ist wirklich ein echter Freund. Also einer, der die haben so viel miteinander erlebt, dass da was geht. Und diese Beziehung, also alleine deshalb, also man kann über diese ganze Geschichte, auch wenn die zu kompliziert ist und wenn eines zu convoluted ist, okay, aber eine Sache, die wirklich herausragend ist, ist halt einfach wie die Art und Weise, wie diese Beziehung zwischen den beiden dargestellt. Das ist so gut geschrieben und so einfühlsam. Und man sitzt da oft, also es gibt die typischen Lagerfeuer-Szenen, wo die Leute sich halt auch austauschen und so, oh scheiße, das funktioniert. Man sitzt hier und manche Sachen sind wirklich sehr traurig und sehr wehmütig und so. Und das ist etwas, was Xenoblade Chronicles trotz seiner exotischen Art komplett den Nagel auf den Kopf trifft. Und das hat mir schon beim ersten gut gefallen und das hat mir beim zweiten auch gut gefallen.
Was es halt einfach super gut schafft, dadurch, dass es einfach so viele Cutscenes hat. Dadurch wird einfach diese Bindung zu den Charakteren viel, viel doller geschaffen als in vielen anderen Spielen, weil keine Ahnung, du gehst um die Ecke, oh, Cutscene, du gehst in die Stadt, Cutscene. Egal, wo du hingehst, dir begegnet immer eine Cutscene. Und auch wenn sie nur 30 Sekunden geht oder so. Du hast einen kurzen Dialog, einen kurzen Austausch und du hast immer das Gefühl, wirklich bei den Charakteren zu sein und sie nicht bloß zu steuern. Und das finde ich halt, ist die ganz, ganz große Stärke, die schon Xenoblade Chronicles 2 und jetzt auch genauso das Add-on hat, auch wenn es gefühlt weniger Cutscenes hat, hatte ich einfach super viel Spaß damit und ich hatte wirklich das Gefühl, mehr über die Charaktere zu lernen und auch eine wirkliche Beziehung zu denen aufzubauen. Ich weiß nicht, das hat einfach so gut für mich funktioniert und weil du eben auch meintest, mit dem System an sich, diese Mischung, zumindest die gefühlte Mischung aus MMO und klassischem JRPG funktioniert für mich einfach so gut. Ich laufe gerne in dieser Welt rum und habe das Gefühl, ich bin gerade im MMO, dann startet auf einmal wieder eine Cutscene. Ich denk mir, okay, das ist jetzt dann doch wieder eine normale Geschichte und es geht immer so Hand in Hand und wechselt sich so schnell miteinander ab und das funktioniert einfach nach wie vor unfassbar gut. So, aber ja, trotzdem...
Du hast gerade...
Ja, nee, mach.
Ja. Ich wollte nur kurz einhaken, weil du hast gerade auch was wichtig gesagt, dieses MMO-Ding ist halt schon so, das ist merkwürdig, ne, dass man bei Xenoblade Chronicles immer das Gefühl hat, ein MMO zu spielen. Ich weiß gar nicht, ob man das so, also es gibt so eine bestimmte Ästhetik, die hat das irgendwie und so durch dieses, oft durch offene 3D-Welten laufen und das eine sehr, sehr starke Bewegungsfreiheit und so und das hat Xenoblade Chronicles halt schon immer gehabt, auch Xenoblade Chronicles X war so aufgebaut. Und deswegen kommt man irgendwie auf MMO, ne, weil die eine Zeit lang eh so ähnlich gemacht waren. Aber es ist nichtsdestotrotz auf jeden Fall ein reines Singleplayer-Erlebnis.
Ja, was soll ich denn sagen? Genau. Aber trotzdem ist ja rein spielerisch Torn of the Golden Country schon leicht anders, als es Xenoblade Chronicles 2 war. Das gibt so ganz viele ganz kleine Kniffe, sowas wie, wir können jetzt nicht mehr mit 1000 verschiedenen Klingen resonieren, sondern jeder Kämpfer oder jeder Meister hat nur zwei Klingen, die eben vom Spiel vorgeschrieben sind. Laura hat zum Beispiel eben Haze und Jin und, Hugo hat eben Ijin oder so und Bridget. Und damit musst du halt leben. Und dann hast du das halt auch nicht mehr wie im Hauptteil, dass du dann eben die Waffen der Klingen hast und du kämpfst einfach mit denen und du wechselst dann die Waffen aus quasi, sondern du wechselst halt wirklich mit den Klingen die Plätze. Und dann steuerst du halt in dem Moment nicht mehr Laura, sondern du wechselst auf Jin und benutzt dann Jin auch wirklich mit seinen Fähigkeiten. Und dann wechselst du ganz schnell auf Haze. Und wenn du erstmal raus hast, wie du wann wie alles timest und dann natürlich auch die richtigen Sachen im Skilltree freigeschaltet hast, damit du alles aneinander ketten kannst, dann wird das auf einmal wesentlich dynamischer und wesentlich schneller, als es noch im Hauptspiel der Fall war. Und das gefällt mir wirklich, wirklich gut. Es gibt auch wieder diese Kling-Kombos, heißen die, glaube ich, wo man diese Specials nacheinander macht, Special 1, 2, 3 und dann kommt nochmal so eine kurze Mini-Cutscene, nenne ich es mal, mit einem Special-Angriff, der dann nochmal übertrieben viel Schaden macht. Das an sich ist ja ganz cool, dass es auch wieder dabei ist, aber es ist nicht mehr diese Anzeige oben in der Ecke, wie das im Haupttitel der Fall war, dass du immer weißt, okay, jetzt muss ich einen Erdangriff machen und dann kann ich irgendwie Wasser machen und dann kann ich das triggern, sondern hier musst du das selber herausfinden. Es gibt ja irgendwie 20 Stück oder sowas, wird dir am Anfang im Tutorial gesagt, aber die musst du halt, wie gesagt, selber herausfinden und das hat für mich nicht funktioniert und das war sehr random, wenn es mal geklappt hat. Selber provozieren konnte ich das aber irgendwie nicht so wirklich. Das fand ich dann ein bisschen schade. Das sind so Kleinigkeiten im Gameplay, die anders sind, die mich ein bisschen gestört haben, aber es kann auch nur meine persönliche Meinung sein.
Jetzt muss ich mal ganz kurz sortieren. nur mal kurz zur Erklärung. Also wer den Vorgänger nicht gespielt hat, da war das so, dass man mehrere Klingen sammeln konnte. Also es gab, du hast diese Steine gesammelt, die Kernkristalle, genau. So genau. Hießen die auf Deutsch. Kernkristalle auf Deutsch und dann konntest du in ein extra Menü gehen und in diesem Menü konntest du dann mit diesen Kernkristallen resonieren, so heißt das. Mhm. Und das war im Prinzip ein Zufallskonzept. Also entweder hast du so eine generische Klinge bekommen, die sahen halt irgendwie hatten so ein androidenartiges Design und oder du hast Glück gehabt und hast eine mit einer besonderen Persönlichkeit bekommen. Also da gibt es eine ganze Reihe von Klingen, die irgendwie einen besonderen Charakter haben. Die haben dann auch eigene Missionen sogar und auch eigene Stimmen und blablub und treten so ein bisschen hervor. Und ein Teil des Reizes dieses Spiels ist es halt auch so ein bisschen Pokémon-mäßig, diese Klingen zu sammeln. Ja. Und Torna wirft das raus. Also Torna sagt, nee, stopp, könnt ihr hier nicht machen. Es gibt keine Steine mehr zum Resonieren. Es werden auch keine aus dem Speicherstand des Hauptspiels übernommen, weil es ein komplett eigener Speicherstand ist. Und die Klingenkonstellation ist genau wie du sagst, einfach fest vorgegeben. Das hat aber dann ist nicht unbedingt ein Nachteil. Also zwar kann man ja jetzt nicht irgendwie in seinem Konfigurationsmenü oder in der Popification irgendwie großartig rumdoktern, bis man da irgendwie die perfekte Kombination hat. Was aber noch drin ist, ist, dass die natürlich aufleveln können und dass dann natürlich ihre Fähigkeiten sich weiter verbessern und alles. Und das ist dann halt, das ist halt alles wieder dabei. Aber jetzt gibt es halt diese Änderung im Kampfsystem, dass man wechseln kann zwischen den beiden Figuren. Vorher war das so, dass man nur eine Hauptfigur gesteuert hat und die Klinge war irgendwie KI-gesteuert im Hintergrund und hat so ihren Schissel gemacht. Und das ist ein ganz essentieller, wirklich, das muss man wirklich betonen, ein ganz essentieller Unterschied, weil durch diesen dynamischen Charakterwechsel eröffnen sich ja komplett andere Sachen im Kampf. Es ist ja wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Es ist eine kleine Änderung, aber plötzlich machst du Kombos, die auch den Charakterwechsel berücksichtigen, dass zum Beispiel eine Figur einen Angriff vorbereitet oder den Gegner auf irgendeine Art und Weise schon vorbearbeitet und dann beim Wechsel ein Schlag durchgeführt wird, der dann halt diese Verwirrung des Gegners halt entsprechend ausnutzt. Und das ist schon ein ziemlich großes taktisches Element.
Ja, auf jeden Fall. Also zumal der Wechsel an sich ja auch schon ein Angriff ist. Das heißt, du kannst das in deine Combo einfleuchen wie ein wunderschöner Zopf, der ineinander sich häkelt. Dann hast du dann einen schönen Angriffszopf am Ende. Keine Ahnung, doofes Beispiel. Eine weitere Neuerung in Torna ist das so, ich nenne es mal Ansehen-Feature. Und das springt einem direkt ins Auge, denn wenn man das erste Mal mit irgendeinem NPC in irgendeiner Stadt spricht, dann wird da auf einmal ein kleiner kreisförmiger Icon geöffnet, also beziehungsweise öffnet sich so ein extra Fenster, wo dann eben dieser Charakter in diesem kreisförmigen Icon ist und der wird dann wie so ein kleiner Pin in die Stadt gesetzt. So, okay, du hast den Charakter in Torna gesehen. Nett. Ja. So, und wenn man eine Quest erfüllt, dann wird der Rand um diesen Charakter golden und er reiht sich um unseren Charakter drumherum an. So. Und so sammelt man irgendwie Leute, deren Ansehen man gewonnen hat. Nach und nach. Und man spielt und spielt und spielt und sammelt Leute, steigt auch im Ansehenslevel, Level 1, Level 2, Level 3. Und man spielt und spielt und denkt, okay, irgendwann wird mir das bestimmt was bringen. Wird es nicht. Es ist einfach. Es wird einfach niemals etwas bringen. Es ist einfach nur nervig, wenn man mit irgendeinem Charakter spricht, weil jedes Mal sich dieses Fenster öffnet und es mindestens 30 Sekunden dauert, bis ich weiterspielen kann. Es ist einfach so unfassbar überflüssig und ich weiß immer noch nicht, warum sie sich für dieses Feature entschieden haben, weil es kein Feature ist, sondern nur, ja, Zeit kostet. Ich habe im Nachhinein gelesen, dass man das in Optionen ausstellen kann, dass das immer wieder angezeigt wird, war mir dann aber auch ein bisschen zu spät, weil ich dann schon nach 17 Stunden das Spiel durch hatte. Ich weiß nicht, also das fand ich einfach so doof und da hängen natürlich auch ganz, ganz doll die Nebenquests mit dran, die für mich auch ein Problem waren. Die Nebenquests an sich sind für mich kein Problem, weil ich finde, die Nebenquests in Xenoblade sind alle sehr schön gestaltet, weil immer versucht wird, eine Mini-Geschichte zu erzählen. Sei es ein, mein Bruder ist weg, kannst du ihn für mich suchen? Oder, oh, ich wurde von Wildschwein angegriffen, kannst du meine Lieferung retten? Was weiß ich. Es wird immer versucht, so einen kleinen Rahmen zu setzen, dass die Geschichte sich für die Welt sinnig anhört. So, ich bin der Prinz von Torna, okay, natürlich helfe ich dir, weil ihr seid ja irgendwie mein Volk. So, es ergibt irgendwie alles Sinn. Aber die Nebenquests werden einfach als Zeitstrecker benutzt. Es gibt, glaube ich, zwei Gelegenheiten im Spiel, an dem quasi einfach gesagt wird, oh, wir helfen jetzt den Leuten. Was für euch einfach nur heißt, ihr müsst extrem viele Nebenquests abklappern und sie einfach nur erledigen, damit ihr endlich in der Hauptstory weitermachen könnt, weil bis zu dem Punkt, wo euch das Spiel sagt, ihr habt jetzt genug Nebenquests gemacht, könnt ihr nichts machen. Und das ist halt so unfassbar nervig und ja, das ist, keine Ahnung, ich bin natürlich kein Experte, aber in meinen Augen ist das kein gutes Game Design, dass man einfach das Spiel streckt durch verschiedene Nebenquests.
Ja, und das ist eins der größten Probleme. Also man hat diese Social-Karte nächste Mal, die hat man eingebaut, weil man da wieder zurück wurde zu Xenoblade Chronicles auf der Wii. Da gab es nämlich auch so ein Geflecht aus verschiedenen NPCs. Also dann konnte man sehen, mit welchen NPCs hat man gesprochen, wie steht man zu denen und so weiter und so fort. Und so ein ähnliches Feature gab es halt auch in dem Hauptspiel von Xenoblade Chronicles, also in Xenoblade Chronicles 2, wo das Ansehen in einem Dorf, je mehr Nebenquests man irgendwie erfüllt, steigt und dann sind dafür dann für dich dann zum Beispiel die Preise gesunken. Mhm. Also dann konntest du, wenn du dieses Dorf dann überall den Leuten Gefallen getan hast, dann hast du einfach gut bei den Leuten gestanden und du konntest dann einfach billiger einkaufen, zum Beispiel. Und das war bei dem Originalspiel, das ist auch bei Xenoblade Chronicles 2 alles ganz sinnvoll gelöst, aber diese Social Casual, die du hast, ist bloß ein besseres Menü für Nebenquests. Und es gibt echt viele Nebenquests. Also wir reden hier nicht von 20, wir reden auch nicht von 40, sondern wir reden hier von gefühlt 100 oder so. Ich habe jetzt nicht genau gezählt, aber es geht auf jeden Fall in diese Richtung. Und es wird irgendwann einfach ein bisschen zu Last. Also man kann sich auf der einen Seite zwar beschäftigen mit diesen Nebenquests, gibt natürlich eine ganze Menge zu tun. Auf der Kehrseite sind aber genau diese beiden Sachen, erstens diese eine Sache, die du genannt hast, nämlich, dass es einen Blocker gibt, also es gibt einfach zwei Stellen, wo man dann nicht weiterkommt, da muss man halt eine bestimmte Anzahl von Nebenquests erfüllen, das ist scheiße. Und die zweite Sache ist, die Welt von Torna ist auch einfach nicht so groß. Also Xenoblade Chronicles 2 war ein gigantisches Spiel, es war riesig. Und wenn du da irgendwie wenn du diese Anzahl der Nebenquests auf diese riesige Welt verteilst, dann wirkt das auch komplett anders, weil man halt rumkommt und viele verschiedene Ecken findet und so. Und dieses Spiel ist nicht nur deutlich linearer von der Handlung, sondern halt auch vom Umfang her reduzierter. Also du kommst zwar an Orte, die es dann 500 Jahre später dann auch gibt in dem Hauptspiel, aber die sind halt ein bisschen gestaucht und halt zusammengefärbt sozusagen, halt irgendwie einfach nicht so umfangreich. Ja, das ist für ein DLC schon in Ordnung.
Bitte? Genauer gesagt, kommt man ja auf nur einen anderen Kontinent, den man schon kannte. Also es ist ja nur Gormod. Gormod kommst du drauf, das kanntest du aus dem Hauptspiel. Alle anderen Kontinente, da kommst du ja gar nicht erst hin. Der einzige Zusatz ist ja der Torna, der, ich sag mal, exklusiv für dieses Spiel ist aus Gründen. Aber sonst, das war's ja. Es sind ja wirklich nur diese zwei Titanen.
That's it. Und das ist halt dann schon deutlich schmaler. Und ja, dann wird man das Gefühl nicht los, dass das Ganze dann doch ziemlich gestreckt wird. Und das wäre mit den Nebenmissionen kein Problem. Also viele Nebenmissionen ist ja auch toll. Also dann kann man sich halt lange beschäftigen. Aber wenn man dazu gezwungen wird dann und es keine Option mehr ist, dann ist das einfach ein bisschen doof. Also dann hat man halt nicht so richtig nicht so richtig Bock drauf. Ja, und das ist eigentlich so das Hauptproblem von diesem Spiel, das mich persönlich halt auch echt gestört hat, ne? Weil was schade ist, weil das Kampfsystem fand ich zum Beispiel besser. Also abgesehen davon, dass man nicht mehr verschiedene Klingen hat, das ist natürlich doof, also das war natürlich toll im Hauptspiel, aber das ist so viel dynamischer jetzt und so viel schneller. Man kann so viel mehr machen und die wilde Action ist noch wilder. Und es ist noch komplizierter und du brauchst noch länger, bis du verstanden hast, was da eigentlich passiert. Ich finde das super. Das sind so, also wenn man nach 8 Stunden noch so, ach so ist das, also Situation hat, wo man denkt so, ach, jetzt verstehe ich, wie diese Wirkungsweise funktioniert, dann ist das für mich ein gutes japanisches Rollenspiel, weil die Dinger brauchen halt einfach Zeit. Und das macht aber auch richtig Spaß, sich da reinzutuffeln und so, weil das Ganze ist, vielleicht nochmal kurz, sollen wir das vielleicht nochmal kurz erklären? Es ist ein passiv-aktives Kampfsystem, kann man so sagen.
Ja, doch, das passt ganz gut.
Das passt ganz gut. Und zwar bewegt man zwar seine Figur, also alles ist, wie gesagt, Echtzeit, man läuft in Echtzeit übers Feld, es gibt keine Zufallskämpfe, Gegner, die man angreift, kann man auch sofort sehen, oder Gegner, die einen angreifen, da sieht man dann sofort die Sichtlinie. Und man kann seine Figur zwar übers Feld bewegen und so weiter und so fort, aber viel wichtiger ist, dass man, also es ist gar nicht der Körperkontakt zwischen den Figuren wichtig, sondern der Menükontakt sozusagen, also das, was in dem Menü stattfindet. Das, was da so optisch passiert, ist bloß ein Indikator für dich, damit du so ungefähr weißt, was da geht. Aber es ist nicht wirklich wie in einem Actionspiel, dass jetzt der Meterabstand einen großen Bedeutung hätte. Das ist das Erste, was man lernen muss. Xenoblade Chronicles 2 ist kein Actionspiel. Es sieht erstmal so aus, aber es ist kein Actionspiel. Und dann ist das so, dass man halt Aktionen in Echtzeit durchführt und man muss versuchen, verschiedene Kombo-Ketten hintereinander zu setzen. Und das ist an bestimmte Bedingungen gekoppelt. Also du kannst Deine Figur schlägt automatisch zu, sobald die einfach nur da steht, und damit laden sich bestimmte Meter auf. Und du hast eine Auswahl von 4 verschiedenen Slots, wo 4 verschiedene Fähigkeiten drauf liegen. Die kannst du im Laufe der Zeit auch einfach weiter aufleveln. Und die erreichen im Laufe des Kampfes verschiedene Stufen. Und jetzt könntest du natürlich einfach mal alle abfeuern, die gerade aktiviert werden. Aber viel schlauer ist es, auf bestimmte Zustände in den Kämpfen zu warten. Also wenn zum Beispiel, na sagen wir mal, wenn ein Gegner zum Beispiel betäubt ist, dann kann man ihn mit einer anderen Attacke dann blockieren, wie soll man das sagen, auf den Rücken schmeißen. Umstoßen heißt das, glaube ich, ne? Ja. Wenn ihn zum Beispiel umstoßen, und dann wäre der optimale Zeitpunkt, um andere Sonderattacken zu starten, die den wehrlosen Gegner beackern. Und das ist sehr schwierig zu erklären. Also im Grunde genommen, ich mach's mal ganz einfach, man wartet sehr lange. Man wartet sehr lange auf den richtigen Moment. Man muss aber die Informationen auf den Schirm lesen, um diesen richtigen Moment zu erkennen. Und das ist die Kunst eigentlich an Xenoblade Chronicles. Also man fragt sich lange, lange, was ist hier eigentlich los? Ich höre nur Geräusche und die Leute rufen irgendwelches Zeug hin und her und sie labern da irgendwelches Zeug von Teamgeist und bla. Und das ist halt einfach alles sehr, sehr verwirrend und du hast lauter Audio-Cues da drin. Aber tatsächlich musst du auf bestimmte Animationen achten, auf bestimmte Zustände. Mhm. Es gibt auch immer so Leisten, die sagen, in welchem Zustand sich die Gegner gerade befinden, ob sie jetzt von Feuer behagt sind. Es gibt auch so Elementarkräfte und alles. Und wenn man das geschafft hat, das alles zu lesen, dann kann man eigentlich eine Kombination von Angriffen durchführen, die, wenn das alles aufgeht, wenn man also quasi wie in einem Kartenspiel alle Karten richtig ausgespielt hat, vernichtet das den Gegner quasi in einem Zug.
Ja, also
ist das ungefähr, kann man das so erklären?
Ja, ey, ich glaube, jemand, der das nicht gespielt hat, versteht es nicht. Jemand, der es gespielt hat, weiß, worauf du hinaus willst. Yeah. Ich glaube, es ist einfach viel zu kompliziert. Ja, weil du, wie du schon sagst, halt diese verschiedenen Fähigkeiten hast. Ich habe das aber nie gemacht, wie du es gerade beschrieben hast, mit dem Warten. Ich habe einfach immer meine Fähigkeiten einfach aneinander gekettet, um möglichst schnell die Special, die ja von Stufe 1 bis 4 gehen, möglichst schnell hochzukriegen, damit ich einfach möglichst schnell immer die sehr effektiven Angriffe machen kann. Meine Taktik war nicht es gab irgendwie Umstoßen, dann kam Schleudern und noch irgendwas, sondern meine Taktik war einfach immer nur auf die Fresse. Ich bin da ein bisschen brachialer unterwegs gewesen, hat sich aber immer als ganz gut dargestellt, bin nicht so mega oft gestorben. Also man muss nicht die große Taktik an den Tag legen, sondern das funktioniert auch ein bisschen stupider. Aber es hat natürlich eine gewisse Tiefe, die, glaube ich, gerade bei stärkeren Bossen oder so anwendbar und dann vielleicht auch gar nicht so schlecht ist. Es ist wesentlich komplexer du sagst es schon, man merkt nach 8 Stunden noch, dass es irgendwie was Neues gibt. Dementsprechend ist es schwer, das in 5 Minuten irgendwie zusammenzufassen. Ich meine, ich habe teilweise im Hauptspiel nach 20 Stunden erst gecheckt, wie bestimmte Mechanismen überhaupt funktionieren. Und, das ist halt Xenoblade Chronicles 2 und das Sequel hier genauso, sind einfach sehr komplex in ihrem Kampfsystem, auch wenn sie erstmal sehr leicht erscheinen. Deswegen lasst
und
euch
frustrierend. Genau. Das muss man wirklich deutlich sagen. Und deswegen hat dieses Spiel so mannigfaltige Kritiken auch bekommen. Hm. Also erst einmal, weil das Spiel halt wirklich sehr exotisch ist und da waren sehr viele Leute auch nicht mit den Kostümen einverstanden. Die sind teilweise sehr knapp. Das war das eine. Und das andere war aber auch, dass dieses Spiel, obwohl es sehr viele Tutorials gibt, ist die einfach überhaupt nicht leicht macht, in dieses Kampfsystem reinzukommen. Und viele haben sich dann schon gefragt, habe ich Einfluss? Also mache ich hier überhaupt irgendwas oder läuft quasi alles automatisch ab? Und das ist halt einfach so eine Art von Spiel, da muss man sich echt eingrooven und irgendwann macht das halt Klick. Irgendwann kommt so der Punkt, wo man sagt, wow, jetzt habe ich es verstanden. Aber es fühlt sich zum Beispiel komplett anders an als zum Beispiel Final Fantasy 15, wo du direkt am Anfang schon direkt das Gefühl hast, du verstehst es sofort oder was kann man da sonst noch als, oder Dragon Quest zum Beispiel, wo das Kampfsystem sehr, sehr einleuchtend ist und da versteht man auch direkt, okay, rundenbasiert, ich weiß ganz genau, was ich da mache und sowas. Xenoblade Chronicles, das ist halt eben, das zählt zu diesen ganzen exotischen Flair mit dazu, versucht auch beim Kampfsystem einfach was komplett Neues. Und das ist bei den Vorgängern durchaus ähnlich gewesen. Also es ist so, dass das Xenoblade Chronicles X auch total getäuscht hat. Da haben die Leute alle gedacht, das ist ein Actionspiel, ist ja geil, man läuft da mit Mechs rum und man kann da rumballern und es gibt irgendwie Maschinengewehre und sowas. Ja klar, also egal wo ich stehe, ich baller da einfach irgendwie von den Seiten drauf. Aber das ist halt eben nicht der Fall, das ist halt nur eine Grafik, sondern viel wichtiger ist, welche Aktion man zu welchem Zeitpunkt ausführt. Und das war bei Xenoblade Chronicles, dem allerersten auf der Wii, halt auch schon sehr, sehr ähnlich.
Ja, aber das macht halt den Reiz aus, ne? Also ein Kampfsystem, ja, das ich nach vielen Stunden irgendwie, wo ich noch neue Aspekte sehe, neue Twerks oder so, da habe ich einfach viel mehr Abwechslung als beim Kampfsystem, das ich nach 10 Minuten verstanden habe und das sich dann auf 30 Stunden oder im schlimmsten Fall sogar 50, 60 streckt. So, da ist mir das tatsächlich ein bisschen lieber. Ich habe noch so zwei Sachen, über die ich gerne, also eine Sache, die ich kurz ansprechen will, zum Beispiel ist es das Lip-Sync. Das ist dieses Mal auch wieder, das hat überhaupt nicht funktioniert, das war schon im Hauptspiel fürchterlich und das ist auch dieses Mal so also komplett daneben. Ich weiß nicht, wo das gescheitert ist, aber ich muss sagen, es hat mich nicht so mega doll gestört. Die Synchrosprecher an sich waren gut gewählt. Es waren schöne Stimmen für die einzelnen Charaktere. Natürlich neben denen, die man schon kannte, ausgesucht. Aber das Lip-Sync, das haben sie irgendwie bei dem Titel auch wieder komplett versaut. Keine Ahnung, was da los war. Und ich würde gerne, spoilerfrei zumindest, über das Ende sprechen. Das muss man so ein bisschen zweiteilen. Ich finde zum einen, dass der Endkampf, das wirklich Letzte, was man im Spiel tut, ist ein, naja, ich habe es am Anfang schon erwähnt, wir sehen hier die Geschichte des Aegis War und hier im Endkampf findet die natürlich so seinen Klimax und die ist, neben dem ganz normalen Kampfsystem, hat sie noch so eine kleine Änderung, die rein inszenatorisch, für mich persönlich zumindest, sehr viel ausgemacht hat. Dadurch hat sich dieser Endkampf auch wirklich wie ein wirklich doller Endkampf angefühlt und nicht bloß wie derselbe Kampf, den ich auch auf der Wiese 5 Kilometer weit weg ausgeführt habe, sondern rein inszenatorisch war der einfach wirklich imposant und wirklich cool. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und dann, ich habe gerade ein bisschen gelogen, weil das wirklich Letzte, was man im Spiel tut, passiert danach, aber das ist so, ich fand das so random, dass das passiert ist, weil es kommt am Ende nochmal ein ganz kleiner Kampf von Laura, weil es immer so eine kleine Nebengeschichte gab, die aber so...
Nee. Ja. Nee? Ja, nein, ich, ja, ich bin gespannt, wie du das jetzt umformulierst.
Ja, es gab die ganze Zeit eine kleine Nebengeschichte zu Laura. Das wurde auch schon im Hauptspiel angeteased. Dass Laura ist eben an Jin rangekommen über so einen Banditen. Die sind aus Versehen resoniert. Und diese Geschichte, diese Nebengeschichte mit dem Banditen wird ganz, ganz, ganz am Ende nochmal aufgegriffen. Die war aber das ganze Spiel über nicht präsent und dementsprechend auch am Ende so egal, dass sie mir ein bisschen das Ende kaputt gemacht hat. Und dazu kommt, dass sie am Ende auch noch mal so eine Brücke zum Hauptspiel schlagen wollten. Und das, fand ich, war auch so ein bisschen zu sehr gerusht. Ich hätte mir so eine Spielstunde danach noch gewünscht, wo sie noch so ein bisschen Übergänge zeigen. Ich weiß nicht.
Das liegt so ein bisschen daran, dass dass Xenoblade Chronicles einfach allgemein so ein episches Gesamtwerk ist. Und das Ende ist so ein bisschen, hier geht's weiter. Und dann ist es vorbei. Also man hat so ein bisschen das Gefühl, dass die Figuren nicht würdig verabschiedet wurden. Meinst du das? Also dass man sich von dem Cast dieses Add-ons nicht auf eine Art und Weise, dramaturgisch auf eine Art und Weise verabschiedet hat, als dass es irgendwie befriedigend wäre.
Ich sag
jetzt nicht, wer jetzt hier irgendwie den Löffel abgibt oder so. Ne, das war jetzt hier mal gar nicht gespoilert. Nee. Aber ich fand halt schon, da stimme ich dir zu, dass da einfach nicht genug Zeit investiert wurde. Manchmal will man so einen Herr-der-Ringe-mäßigen Epilog haben, weißt du so. Und dann wird noch ein Lied gesungen und dann kommt der König und singt zum Volk. Und das Volk so, yeah. Und dann siehst du, was Frodo macht und dass der irgendwie in den Süden zieht. Und 10 Minuten später ist der Film immer noch nicht vorbei. Und dann kommt noch Peter Jackson und sagt so, hey, yo, das war mein Film. Nein, das vielleicht nicht. Aber das ist so in diese Richtung. Also, dass man einfach einen langen, langen Ausklang hat. Und dieser Ausklang, der fehlt hier einfach.
Ja, ich versuch's mal mit dem zum Schreiben, was wir jetzt auch hier im Podcast schon erwähnt haben. Zum einen haben wir gesagt, dass Jin im Hauptspiel ein Antagonist ist und dass er hier das eben nicht ist. Und da fehlte mir gerade am Ende so ein kleiner Übergang. Wie ist das passiert? Also wie ist der Wechsel zwischen den zwei Jins passiert? Genauso hat, ich sag mal, Pyra zwischen den beiden Spielen ja auch eine große Entwicklung gehabt. Und die wurde auch nur so angerissen. Das hat mich auch gestört, dass das nicht noch ein bisschen intensiviert wurde. Es wirkte auf mich so, als hätten sie auf einmal Deadline gehabt und dann so, wir haben hier noch nicht so viel, okay, wir klatschen hier die wichtigsten Teile zusammen, dann passt das schon, dann wirkt es wie ein Ende. So, als hätte denen so der letzte Moment gefehlt. Irgendwie fehlt mir was. Es ist so ein ganz unfertiges Gefühl in meinem Bauch.
Ja, das ist leider tatsächlich der Fall. Es ist also ein bisschen unbefriedigt zurück. Und ich finde, das ist auch so ein bisschen das Credo für dieses ganze Add-on. Ich finde, es ist schon ein ganz gutes Add-on an sich. Also es macht schon viele Sachen anders und ganz cool. Und ich hätte jetzt nicht gedacht, dass da jetzt noch so ein großer Story-DLC hinterherkommt. Also ich finde es insgesamt ist Torna schon ganz cool. Also es macht die Welt ein bisschen größer. Ja. Es gibt einfach einen extra Kontinent oder Titan und ein neues Kampfsystem. Man erfährt mehr über die Figuren. Das ist alles schon geil. Dann noch ein Aspekt, den ich gleich mir ganz zum Schluss aufhebe, der mir nämlich fast am besten an diesem Spiel gefallen hat, neben der Story. Und es gibt viele Sachen, die einfach gut sind. Aber ich finde es, es ist trotzdem man merkt immer noch, es ist nicht das Hauptprodukt. Also es gibt einfach so Sachen. Die Qualität der Nebenquests ist davon betroffen. Ich finde auch, dass insgesamt, was die Zwischensequenzen betrifft, sind die eine Spur liebloser als im Hauptspiel. Also selbst die nicht vertonten Zwischengespräche, sind mir im Hauptspiel dann einfach positiver aufgefallen als hier. Hier habe ich das Gefühl, okay, das muss passieren. Da steht einfach nur ein Bild. Man liest die ganze Zeit irgendwelche Textzeilen. Da bewegt sich keine Kamera und nichts. Das war alles sehr, sehr statisch. Und insgesamt ist so diese Komprimierung auch von der Welt, naja, ich weiß jetzt nicht, also man hat doch sowieso schon diese riesige Welt gebaut, man hätte ja jetzt auch einfach die Naturbereiche vielleicht ein bisschen weiter öffnen können oder so. Also ich glaube nicht, dass es diese Beschränkung gebraucht hätte. Und es ist gut, aber es ist halt einfach nicht sehr gut. Also es ist jetzt kein Add-on, dass das Hauptspiel in irgendeiner Art und Weise outsmartet. Wäre jetzt bei Xenoblade Chronicles 2 sowieso nicht möglich gewesen, weil das schon gigantisch ist, aber das ist so eine kleine Einschränkung. Aber ich fand es trotzdem okay. Also
ich würde ganz gerne die Frage vom Anfang nochmal in den Raum werfen. Wir haben uns jetzt, während wir darüber gesprochen haben, immer wieder so ein bisschen, sind wir über unsere eigene Zunge gelaufen, weil wir nicht spoilern wollen. Ja. Jetzt ist natürlich die Frage, sollte das jemand spielen, der das Hauptspiel nicht gespielt hat, aber die Intention hat, es zu spielen?
Nein.
Finde ich nämlich auch. Ja. Also, ich tue mich, glaube ich, richtig schwer damit, weil an sich würde ich sagen, boah, wenn du ein bisschen Geschmack für die Welt bekommen möchtest, wenn du ein Gefühl dafür haben willst, was Xenoblade überhaupt ist, so dann ist es halt super cool, weil 17 Stunden ist nicht so unfassbar lang. Wenn man dann aber Bock auf mehr bekommt, so dann wartet da aber ein riesiges Spiel noch auf einen. So mit dem Aspekt würde ich sagen, ey, spiel Torna zuerst. Aber es nimmt so viele essentielle Twists vorweg, dass ich kann nicht sagen, spielt es dann. So, das geht einfach nicht. Nein, spielt bitte das Hauptspiel zuerst, auch wenn es euch 100 Stunden kostet, wie teilweise Leute bei uns aus dem Discord oder so. Dann lieber das zuerst und Torna hinterher schieben, wenn ihr wirklich die Geschichte als volle erleben wollt. Finde ich, ist halt schwierig. Man denkt halt so, okay, Standalone und aber ihr macht euch damit so ein bisschen was kaputt.
Ja, da stimme ich auf jeden Fall zu. Das ist so, es gibt ja so diese Prequel-Situationen, ne? Manchmal, das gibt es ja auch bei Filmen oder bei Serien manchmal so, dass man dann irgendwie die Vorgeschichte erzählt. Das ist so, also es gibt auch zum Beispiel diese Psycho-Serie, das Bates Hotel. Coole Serie, aber ehrlich gesagt würde ich auch eher erstmal den Film gucken, statt mich mit diesen Details dieser Serie zu befassen. Weil manchmal was ein Irrglaube ist generell, dass eine Dramaturgie chronologisch sein muss und dass grundsätzlich eine Dramaturgie davon profitiert, wenn man sie chronologisch konsumiert. Weil es gibt tatsächlich halt einfach viele Fälle, wo es tatsächlich besser ist, die originale, non-chronologische Reihenfolge auch beizubehalten. Da gibt's ein paar Horrorfilme, die so funktionieren. Also da gibt's ja jetzt diese ganzen Conjuring-Klamotten, wo dann irgendwie noch ein Film zur Nonne und so gemacht ist und so. Die habe ich jetzt nur teilweise alle gesehen. Aber die sind teilweise auch so angelegt, dass die auch dann Zeitsprünge zurückmachen. Und diese Referenz zu dem ersten Film, der dann vielleicht aber tatsächlich in der Zukunft spielt, ist aber aus dramaturgischer Sicht aber trotzdem wichtig, dass es genauso stattfindet, weil man halt ne, weil es von diesem Vorwissen irgendwie ausgeht. Ah, okay, man hat diese Situation vorher erlebt und diese Art von Flashback wird entsprechend inszeniert als dramaturgisches Mittel. Und das ist hier bei Turner auch so ein bisschen. Also man hat ja, man weiß ja, dass einige Figuren einen Sinneswandel gemacht haben. Man weiß ja, dass einige Figuren in einem komplett anderen Verhältnis zu stehen und dass man das Ende schon weiß, dass in den nächsten 500 Jahren passieren wird, trägt ja zu einer gewissen Dramatik bei. Und diese Dramatik geht verloren, wenn man diese Entwicklung nicht kennt. Und das ist von den Autoren völlig beabsichtigt. Das soll ja genauso sein, dass man weiß, es nimmt kein gutes Ende. Und dann siehst du da, wie die Beziehungen sich entwickeln. Ja, also du siehst so ein bisschen diesen Untergang sozusagen. Und das ist schon wichtig. Deswegen sollte man sich das nicht kaputt machen.
Ich hatte auch die ganze Zeit beim Spielen, schon als es angefangen hat, habe ich mir gedacht, wie das wohl endet. Und während man dann so gespielt hat, habe ich mir die verschiedenen Szenarien ausgedacht. Und, oh, und dann passiert bestimmt das und das. Nein, oh, jetzt das und oh, krass. Und jetzt, oh nee, bestimmt wird das so und so. Und dann bist du bei diesem tatsächlichen Ende. Und wie gesagt, dieser eine Kampf ist auch wirklich krass. So, aber alles andere ist dann so, okay, doch ein bisschen wenig.
Aber nicht scheiße. Also insgesamt. Also sagen wir es so. Also es ist nicht.
Nein,
ist
nicht scheiße, so, auf gar keinen Fall.
Es ist nicht ultra geil, das Ende, aber es ist nicht ultra kacke. Vielleicht kommen wir so auf.
Also man muss ja auch ins. Ja. Es klingt sehr negativ, aber insgesamt ist Turner ja schon ein wirklich gutes Spiel. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich bin nur immer, wenn ein Ende doof ist, dann. Ich weiß Ende nicht, dann doof, bin ich immer doof. So ein bisschen in.
Es geht ja, für viele.
Dann ist man immer so ein bisschen in.
Ja, es geht ja, klar, also für viele geht ja für viele Geschichten. Also ich meine, da waren noch so viele Leute enttäuscht bei den ganzen Shyamalan-Filmen, so Science und sowas alles, wenn die ganze Spannung, die da aufgebaut wurde, wenn das Ende dann irgendwie ist. Oder ich habe gerade Horrorfilme gesagt, bei sehr vielen Horrorfilmen ist das Ende doof. Weil vielleicht wegen der profanen 0815 Auflösung, vielleicht ist dann dieser unheimliche Fluch oder diese unheimlichen visuellen Effekte, die man die ganze Zeit gesehen hat, werden dann aufgelöst mit so einem. Mit dem hundertsten Geisterfluch oder ich habe keine Ahnung, irgendeinen okkulten Scheiß, den man, also wirklich einfallslos oder noch schlimmer, die Aliens kommen irgendwie, irgendein Kram, der einfach überhaupt keinen Sinn macht. Man hat das Gefühl, dass das neu ist. Man hat natürlich eine gewisse Erwartungshaltung. Und bei Turner, ist nicht ganz da, wie ich mir das vorgestellt hätte. Aber ich finde trotzdem, also ich bin ganz zufrieden, weil ich einfach diese Beziehung.
Ja, ich auch.
Also die Beziehung zwischen dem, wie heißt sie? Tora, ne?
Laura.
Oh, Tora war ja dieses, Tora war ja doch dieses andere Wesen, ja stimmt. Ich und Namen. Aber die Beziehung zwischen Laura und Jin, also. Und wenn das nicht Nus Bando ist, dann weiß ich auch nicht. Also der Typ. Ja, du hättest halt wirklich jedes Mal immer ein Foto machen können und sagen, also Alter. Ja, was, also Pyra war ja die Waifu in dem Original Xenoblade Chronicles 2 und deshalb natürlich auch bei sehr vielen Leuten beliebt. Und jetzt haben sie mit diesem Add-on halt einfach das Gegenstück gemacht. Also wirklich einen sehr, sehr attraktiven, sexy Mann, der die Herzen von homosexuellen Männern oder Frauen höher schlagen lässt. Und das finde ich.
Warum nicht auch von heterosexuellen Männern?
Ja, oder auch von heterosexuellen. Ja, also man kann ja auch einen Man-Crush haben, oder wie man das nennt, ne? Und ich habe auch gedacht, dass ich da so, also die Lagerfeuer-Szenen laufen da so und dann schaut er da so gebeugt drüber und die halten so einen vertraulichen Dialog, da habe ich schon gedacht so.
Jin, hi.
Jin, Alter, also ich glaube, hui.
Hui, ja. Ist das eine Geldrolle in meiner Hose, oder?
Also ich glaube schon, dass man damit ein paar Kissen drucken kann.
Ja. Ja, Turner auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Spiel.
Ganz schnell vom Thema ablenken. Warte, wir sind noch nicht fertig. Also mit Jin sowieso nicht.
Nein, du wolltest noch dein Lieblingsaspekt
sagen. Also eine der geilsten, also jetzt mal angenommen, ihr euch interessiert dieses Spiel ein Scheiß. Also ihr sagt, naja, japanische Rollenspiele nicht mein Ding. Ich mag das Design nicht. Ich mag das Kampfsystem nicht. Irgendwie, ihr sagt, alles ist furchtbar in diesem Game. Dann gibt's aber eine Sache, ich verpflichte euch jetzt hiermit, der ihr zuhört, ihr müsst da unbedingt reinhören auf YouTube. Der Soundtrack ist einsame Spitze.
Och, ja.
So, war das gerade ein Och geht so oder ein Och Orgasmus?
Nee, das war ein Och.
Sehr gut.
Oh ja.
Sehr gut.
Michael, ja.
Pass auf. Also der Soundtrack ist einer der besten Aspekte an diesem Spiel. Der ist so unfassbar gut. Aus zwei Gründen. Erstens, weil der Soundtrack von Xenoblade Chronicles sowieso schon immer sehr, sehr geil. In der ganzen Serie, also der lebt von guten Soundtracks. Die haben sich immer sehr viel Mühe gegeben. Bei X kann man sich ein bisschen über die Vielfalt streiten, aber ansonsten sind immer gute Sachen dabei. Und das Geile ist, Obwohl das ja ein Prequel ist, aber man weiß schon irgendwie ungefähr, dass das Ganze schon so eine endzeitliche Untergangsstimmung irgendwie hat. Man kennt so, das Schicksal nimmt keinen guten Verlauf und so. Kriegt das Ganze auch so eine leicht apokalyptische, ja, melancholische Grundstimmung. Und das drücken sie aus, indem sie Themes aus dem Hauptspiel nehmen, also zum Beispiel diese Landschaft-Themes oder halt irgendwelche anderen Kampf-Themes. Und die werden als Jazz-Version gespielt. Und diese Jazz-Versionen sind richtig geil. Also die sind, die haben so klassische Komponenten zwar mit drin, die man dann assoziiert mit den Originalthemen, aber das Ganze, die Jam zwischendurch und so weiter, und das unterscheidet sich auch je nach Tageszeit, also die Nachtsversion ist dann nochmal ein bisschen smoother, aber das ist so ein cooles Jazz-Ding, und das liebe ich. Oh, ich spiele das auch ein. Ja. Also ich weiß nicht, ob ich, also ich werde hier auch noch Klangbeispiele bringen, aber es ist ein unglaublich guter Sound.
Klangbeispiele. Freuen wir uns. Yay. Ja, toll. Schön. Hat Spaß gemacht. Ich hab keine Stunde bereut. 17 Stunden, wie gesagt, habe ich jetzt gebraucht, um komplett durchzukommen. Wenn man Xenoblade mag, so dann auf jeden Fall. Wenn man reinschauen will, dann tut euch doch lieber das Hauptspiel zuerst, weil ihr spoilert euch dann doch gewisse Punkte, wo ihr euch wahrscheinlich drüber ärgert später. Deswegen, ich weiß nicht, ob dann der Mehrwert als Standalone da ist. Ist wahrscheinlich auch nur so ein Verkaufsding, dass man sagen kann, na, hier, könnt ihr mal reingucken. Aber im Nachhinein wird man sich wahrscheinlich ärgern. Ja.
Aber ist auf jeden Fall so insgesamt ein schönes Gesamtwerk. Für Sammler natürlich auch cool, dass das Ganze überhaupt als Retail kommt. Finde ich auch geil.
Ja.
Das ist echt geil, ne? Also, das hat mich total überrascht. Aber cool. Naja, also wenn man sich auf nicht auf alles einigen kann, dann gibt es halt wenigstens noch Musik und Gin.
Ja, das nächste Mal podcasten wir zusammen und beide unser, wie heißt nochmal diese Armkissen?
Weißt du, was ich meine? Ja, hatten wir letztens schon als Thema. Ich finde die Dinger ja, also es war ja vorhin ein Witz mit dem Kissen. Ich finde die Dinger echt gruselig. Aber wie heißt das da? Wo man dann halt einfach so irgendwie irgendwelches Hentai-Zeug irgendwie
drauf. Dakimakura.
Ja, ich weiß gar nicht, ob es das mit Kerlen gibt, aber könnte ich mir vorstellen, dass einige.
Ja, auf jeden Fall.
Da kann man theoretisch alles rum. Zur Erklärung, das sind so. Das sind so Kissen, wo Anime-Figuren draufgesetzt sind, meistens in sexueller Pose. Und das sind gar nicht offizielle Artworks, sondern das sind irgendwelche Fanarts, die dann halt ohne Lizenz da draufgedruckt werden. Aber so kriegen halt Leute, die wirklich sehr, sehr zugetan sind zu ihren Lieblingsfiguren, dann halt eine Einschlafen. Ja gut, zum Einschlafen hilft es vielleicht nicht. Aber auf jeden Fall irgendwie halt Bettbezeug. Und Naja, da kann ich mir schon vorstellen, also es gibt es halt natürlich meistens mit weiblichen Figuren, aber das gibt es, mit männlichen könnte ich mir das irgendwie auch vorstellen.
Kommt doch. Ja. Doch, ich habe es gerade schon bei Amazon gefunden. Ich bin auf dem Dakimakura Wikipedia-Artikel, wo sie für die Eröffnungszeremonie der Tokio Internationalen Filmfeste mit Dakimakuras auf die Bühne gegangen sind. Also der nächste Podcast wird ein Dakimakura-Podcast. Ich sehe das. Micha, das wird unser großes Ding. So. Das wird unser Durchbruch.
Ich weiß ja gar nicht. Also die grundlegende Idee ist auch nicht doof. Also es gibt ja bestimmt auch Kissen, die harmlos sind. Aber ich finde die meisten Dakimakuras, die ich gesehen habe, das sind so Sexdinger halt gewesen.
Wir drucken uns Gin drauf und dann kuscheln wir das nächste Mal.
Nee, echt, google den. Also, es heißt ja immer, ja, japanische Rollenspiele, immer sind so die Frauen sexualisiert, was ja auch stimmt. Es ist nur so, dass hier auch eigentlich mal, also gibt es natürlich, gab es auch vorher schon in anderen japanischen Rollenspielen, aber es ist einfach ein aktuelles Beispiel und die Leute reden einfach nicht oft genug drüber. Es gibt auch sexy Kerle. Es gibt auch einfach Kerle, die als Suspando-Figuren angelegt werden halt auch, also die ganz bewusst so gestaltet werden, dass sie einem vorwiegend weiblichen Publikum gefallen. Und Jin ist halt einfach so ein Typ, guckt ihn euch an, also er ist halt einfach so gestaltet, dass man schon sagen muss, ja.
ist halt genauso, wir hatten ja den Beitrag, wo wir auch auf dem Medienpreis waren, wo du auch warst, da hatten wir über Sexismus und sowas gesprochen. Und da hatten wir auch über Sexualisierung von Männern gesprochen, unter anderem. Und wie eben in japanischen Spielen eben Männer dargestellt werden, um eben genau das zu erreichen. Und Jin hat halt ganz, ganz viele dieser Merkmale. So. Und wenn man sich dafür interessiert, kann man sich das mal anhören, darf ich mir irgendwie...
Funktioniert ja auch. Also wenn ich da sitze, als heterosexueller Mann und denke, boah, das ist ein geiler Typ, dann müssen ja auf jeden Fall was richtig gemacht haben. Also
aber nur ohne Maske. Die Maske
zerstört. Die Maske geht gar nicht. Also ich weiß auch gar nicht, warum man die hat. Also das ist ja wahrscheinlich nochmal so ein Ding. Vielleicht können das
weißt du nicht?
Weibliche... Nein, also ich meine jetzt aus einer sexuellen Sicht, weil das ist ja auch so ein Ding, dass sie beispielsweise bei diesen ganzen... Das sieht man ja auch auf so groffen Roschenromanen so drauf und auf diesen ganzen 50 Shades Scheiß, dass sie halt auch oft so diese Sadomaso-Masken irgendwie drauf haben. Und ich frage mich, ob das irgendwie sowas ist, ob das einen Mann mysteriöser macht irgendwie, wenn er dann nochmal so eine Maske auf hat. Ich finde es bei Frauen komisch, bei Männern weiß ich nicht, ob denen das dann irgendwie was gibt, so, dass man dann unter dieser Maske irgendwie einen attraktiven Kerl vermutet, ich weiß es nicht. Also ich finde, die sieht einfach nur bescheuert aus. Ich mag ihn ohne Maske.
Ja, also, wir schweifen ab.
Nein, wir können auch ruhig noch ein bisschen länger über Jin reden. Er hat auch die besten Haare, die ich je bei dem Videospielcharakter gesehen habe.
Ach, hier zu übertreibst du auch. Was ist denn mit Clouds?
Na gut.
Zackhahn, das ist ja wohl.
Jawohl, er sieht ein bisschen aus wie ein Küken damit.
Ja, aber das macht ihn ja süß. Geht, ne? Ich google das wirklich nochmal, Jin.
Nein, einfach, echt?
Damit ich ihn nochmal vor Augen
den.
Ja? Ja.
Googelt den und druckt den aus.
Wunderschöner Mann.
Doch. Ja, und die Augen und die Augenbrauen. Guck mal, ich muss nicht mal googeln. Ich weiß das alles.
Der hat so wunderschöne Augen. Ich verliere mich ein bisschen in ihn.
Funktioniert. Jin. Ja, wenn wir jetzt nicht die Leute neugierig gemacht haben, dann weiß ich auch nicht. Also die werden sich nicht mehr an das Spiel erinnern, was wir jetzt erklärt haben. Die werden nur noch Jin googeln.
Nur noch Jin. Ja, und die Jin-Kissen. Mega. Ja,
gibt's Jin-Kissen? Gibt's die schon?
Ich bring das in Erfahrung.
Jin. Wenn nicht, druckst du dir selber welche. Also... Sehr gut. Okay, alles klar. Marvin, dich findet man bei den Runaways?
Ja, runaways.eu oder auf Twitter runaways_cast. Guckt gerne vorbei. Ein wunderschöner Podcast mit sehr viel Mühen, den nicht so viele Leute hören.
Demnächst bei Runaways das Gin-Special. Und
das Gin-Special mit Micha. Mega. Nee, dann lieber doch bei Final Fantasy Chronicles.
Genau. Und deshalb wünsche ich dir und den Zuhörern noch einen schönen Tag. Vielen Dank.
Danke, dass ich da sein durfte. Habt einen traumhaften Tag. Tschüssi.
Danke, dass du da warst. Bis dann. Tschüss.